Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen zu diesem besonderen Gottesdienst ein paar Worte sagen darf. Gott, du bist mein Gott. Mit diesem programmatischen Satz stellt David seine Beziehung zu seinem Gott klar. Und durch das Wort mein ist ausgedrückt, es ist eine persönliche Beziehung. Es ist nicht irgend so dahergesagt. Und ich hoffe, man hat es auch uns abgemerkt. Mir war es jedenfalls ein Anliegen, nicht irgendwie da so träumerisch zu singen, Gott, du bist mein Gott. Nein, Gott ist mein Gott. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Psalm 23, der ja auch von David geschrieben wurde. Da hat David gesagt, der Herr ist mein Hirte. Es gibt im Neuen Testament, in Römer 8, Vers 15, auch so eine Redewendung, die Paulus sagt. Da schreibt er, dass wir zu unserem Gott Abba, lieber Vater sagen sollen. Abba, das ist ein aramäisches Wort, das die vertrauensvolle Anrede eines Kindes gegenüber seinem Vater ausdrückt. Auch wir in der deutschen Sprache haben das Wort Vater. Und es gibt noch ein besonderes Wort, das die Vertraulichkeit besonders betont, das ist Papa. Und sind wir ehrlich, tja, Papa sagen wir so bis 12, 13 und später sagen wir, wenn wir erwachsen werden, Vater. Aber das Wort Papa drückt etwas Vertrauensvolles aus. Und vor und nach einer Chorprobe des Projektchors haben wir eine Zeit des Gebetes. Und wenn Kalli betet, dann spricht er Gott mit lieber Papa an. Stimmt's, Kalli? Das ist richtig. Und am Anfang hat mich das irgendwie so ein bisschen irritiert. Wie kann man Gott mit lieber Papa ansprechen? Aber zwischenzeitlich habe ich mich nicht nur daran gewöhnt, sondern zwischenzeitlich finde ich es sehr anschaulich, wenn wir zu unserem Gott, zu unserem Vater im Himmel, Papa sagen. Und hier stellt sich schon die Frage, wie sieht meine persönliche Gottesbeziehung, ihr könnt mir ja auch nicht ins Herz schauen, ich kann euch nicht ins Herz schauen, wie sieht eure persönliche Gottesbeziehung aus? Kannst du von ganzem Herzen sagen, Gott, du bist mein Gott, mein Papa. Und nun müssen wir bedenken, in welchem Kontext diese Aussage steht. Das hört sich hier so wundervoll an, Saal voll Leute, die interessiert zuhören. Der Kontext, also der Zusammenhang, war ein ganz anderer. David hat diese Aussage nicht in einem hochemotional geladenen Anbetungsgottesdienst ausgerufen. Nein, er war auf der Flucht. Haben wir eigentlich den Bibeltext irgendwie am Beamer? Das wäre doch schön, da können die Leute auch mitgehen. Ach, hier ist er ja. Genau, er war, das ergibt sich aus dem Vers 1, er war auf der Flucht vor Absalom, mitten in der Wüste mit allen Unannehmlichkeiten. Und er war bedrängt von Menschen, die ihm nach dem Leben trachteten. Und ich finde, das verleiht diesem Ausspruch, Gott, du bist mein Gott, ein besonderes Gewicht. Und der Schluss ist zulässig, wenn ich jetzt hier sage, und das habe ich auch schon selber erfahren, in bedrohlichen Zeiten, in Zeiten, wo wir nicht so recht wissen, wie es weitergeht, Zeiten, in denen wir uns wie David auf der Flucht fühlen, Zeiten in der Wüste, dort dürfen wir ausrufen, Gott, du bist mein Gott, Gott, du bist mein Papa. Fasane, wo sitzt sie? Hier. Oh, sie ist jetzt erschrocken. Sie ist mit ihrer Familie aus Afghanistan zu uns geflüchtet. Und sie weiß, und die ganze Familie weiß, was Flucht bedeutet. Und ich freue mich sehr, dass Fasane zu unserem Projektchor gehört und bekennt, Gott, du bist mein Gott. Der Vers geht weiter, ihr könnt es sehen. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. In der Vorbereitung habe ich gedacht, irgendwie passt das doch nicht zusammen. Wenn ich doch was habe, dann muss ich es doch nicht suchen. Wenn David sagt, Gott, du bist mein Gott, dann hat er ihn doch. Nein, er sagt, den ich suche. Ein Bibelausleger schreibt dazu, volle Gewissheit, jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören, volle Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott ist kein Hindernis für das ernstliche Trachten nach immer innigerer Verbindung mit ihm. Mit inbrünstigem Verlangen suche ich den, von dem ich weiß, dass er mein ist. Ein bisschen theologisch ausgedrückt, ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Christine, sie sitzt in der ersten Reihe. Ich habe es mit ihr abgesprochen, sie ist nicht überrascht. Christine, du bist meine Christine. Das darf ich sagen, weil wir am 15. Mai 1987 in dem rummeligen Amtsgebäude Igelsbachstraße 2 in Bad Sobernheim standesamtlich geheiratet haben. Das war kein historischer Ort, das war wirklich ziemlich ärmlich. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal einen Schlips an. Also damals war die standesamtliche Hochzeit noch, ist der Micha da? Nee, Micha ist nicht da. Ziemlich einfach. Und das war ein wichtiger Akt in unserem Leben. Und trotzdem hätte das nie für eine dauerhafte und Jahrzehnte währende Liebensbeziehung gereicht. Was ist hinzugekommen? Wir suchten und suchen zueinander nach einer immer innigeren Verbindung von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Wir sind 31 Jahre verheiratet und wir sagen, Ehe ist kein statischer Akt, Ehe ist ein dynamischer Prozess, ein spannender, aber lohnenswerter Weg. Und genauso ist es mit dem Suchen nach Gott. Die Entscheidung, mit Gott den Weg zu gehen und mit ihm das Leben zu gestalten, ist das eine. Es ist eine wichtige Entscheidung. Da kommt es auch nicht drauf an, ob ich sagen kann, also am 15.03.1900x habe ich diese Entscheidung getroffen. Manche können das nicht so deutlich sagen, aber es ist wichtig, dass man weiß, ja, ich will den Weg mit Gott gehen. Und so eine Entscheidung, die ist vergleichbar mit der standesamtlichen Hochzeit. Ja, so eine Entscheidung, die berechtigt zur Aussage, Gott, du bist mein Gott. Aber genauso wie in einer Ehe, was ich eben gesagt habe, muss das Suchen nach einer innigen Verbindung dazukommen. Und dieses Suchen nach Gott macht eine Beziehung lebendig. Ich besinne mich dann nicht irgendwo, was mal vor 20 Jahren war, sondern es ist ein aktiver, gegenwärtiger und zukünftiger Prozess. Und deshalb ist es nur logisch, wenn David sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Dieses Verlangen nach Gott, und ihr könnt das jetzt weiterverfolgen, beschreibt David so. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Ich glaube, der Chor hat es eben, muss mich mal ein bisschen selbst loben, schön interpretiert durch die Lautstärke und durch die Dynamik. Das war uns auch wichtig. Und ich denke, das ist eine starke Beschreibung. So wie man sich mitten in der Wüste nach Wasser sehnt, so dürstet seine Seele, also Davids Seele, also das Herz, das, was ihn ausmacht, nach Gott. Und Luther setzt noch, deshalb habe ich auch hier den Luther-Text gewählt, Luther setzt noch eins drauf, wenn er übersetzt, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Und das liest sie schön, singt sie schön, aber es führt uns wieder in eine persönliche Fragestellung. Du bekennst, Gott ist mein Gott. Das weiß ich, machen viele. Aber was bestimmt deine Sehnsucht? Welche Wünsche treiben dich in deinem Alltag? Es sind doch oft, und Hand aufs Herz, mir geht es genauso, Es sind auch oft materielle Sehnsüchte. Es ist die Gesundheit. Es ist der Wunsch, dass alles glatt läuft. Bei jungen Leuten, Ehepaaren, jungen Ehepaaren, glatt läuft mit den Kindern. Vielleicht bei den Teenagern, dass Gott mir meine Prüfungsangst nimmt. Oder die älteren Menschen, dass Gott mich vor einem langen Pflegefall im Alter bewahrt und. Jeder könnte so seine Sehnsüchte jetzt hier hinten dran schreiben. Und ich will zurückkommen zu dem Beispiel über unsere Ehe. Ja, auch bei uns und in unserer Ehe spielen die materiellen Dinge und Gesundheit und Wohlempfinden auch eine Rolle. Aber das allein, dieses Denken über diese Dinge, das allein lässt unsere Liebesbeziehung nicht wachsen. Was uns in eine immer engere Einheit führt, das ist das Verlangen und das Interesse aneinander, Zeit gemeinsam zu verbringen, Gemeinschaft zu pflegen, miteinander zu reden und auch miteinander etwas Schönes zu machen. Und vom Text her müssen wir uns die kritische Frage gefallen lassen. Habe ich, hast du Verlangen, hast du Sehnsucht nach einer wachsenden Liebesbeziehung mit deinem Gott? Darum geht es hier, wenn David sagt, ich schaue aus, ich sehne mich nach dir. Ist es dein Herzensanliegen von dir, gemeinsam mit ihm im Gebet, in der Beschäftigung mit seinem Wort Zeit zu verbringen? Ich komme jetzt zu Vers 3. Da steht, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. David, das habe ich schon gesagt, sitzt in der Wüste. Und was ich hier so faszinierend finde, er war ja nicht als Tourist in der Wüste. Viele von uns waren, oder einige von uns waren sicher schon, Britta, ne, als Tourist in der Wüste. Das ist eine ganz andere Kiste. David ist hier als Getriebener, als Verfolgter, als Flüchtling in der Wüste. Und der hatte bestimmt auch nicht die Tonister dabei, wie man sie normalerweise auf so einer Reise dabei hat. Und trotzdem, sein Blick erhebt sich über die Unzulänglichkeit seines Aufenthaltsortes und seiner Umstände. Und er schaut mitten in der Wüste, mitten im trockenen Land, schaut er in das Heiligtum und hat Sehnsucht nach Gottes Macht und Herrlichkeit. Und die folgenden Verse zeigen, er darf in der Wüste, dort wo es ganz ärmlich ist, teilhaben an diesen Dingen. Das war für mich auch eine sehr ermutigende Erkenntnis. Es ist bemerkenswert, dass Gottes Macht und Herrlichkeit nicht an einen Ort gebunden sind. Überall, zu jeder Zeit, kannst du Gott erleben. Kannst du im Gebet, im Gespräch mit ihm seine Kraft erfahren. Und deshalb beschränkt sich auch das Erleben von Gott, das Schauen der Herrlichkeit. Das beschränkt sich nicht hier auf das Gemeindezentrum und schon gar nicht auf diesen Gottesdienst. Gottes Macht darfst du mitten im Alltag erfahren. Ich würde es nicht sagen, wenn ich selbst nicht das erlebt hätte. Seine Herrlichkeit darfst du am frühen Morgen bei einem Waldspaziergang wahrnehmen. Ich weiß, dass das einige hier bei uns auch machen. Gottes Herrlichkeit kann dir begegnen in dem Lesen einer guten Biografie. Gottes Macht und Herrlichkeit kann sich dir offenbaren bei einer langen Autofahrt, bei der du Musik hörst oder ein Hörbuch. Und du darfst Gottes Herrlichkeit auch im Kontext einer schweren oder unheilbaren Krankheit schauen. Auch das haben wir in unserem Hause mit meiner Mutter schon beobachtet. Und es hat uns im Nachhinein im Glauben ermutigt, auch wenn wir nach gut 20 Jahren darüber einmal reden. Was sind die Konsequenzen? David zieht in den Versen 4 bis 6 für seine Person folgende Konsequenzen. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Und jetzt kommt ein Satz, den müsst ihr euch merken. Gott loben ist eine geistliche Konsequenz einer gelebten Gottesbeziehung. Oder anders ausgedrückt, Gott loben ist ist meine persönliche Antwort auf das Erkennen der Macht und Herrlichkeit unseres Gottes. Als ich junger Kerl war, ja, ich war ja nicht mehr so jung, 25, kam ich öfter in die Sohnwaldstraße 11. Manche wissen warum. Und dort hing im sogenannten Stübsche ein Spruch: Gott loben, das ist unser Amt. Gott loben, das ist unser Amt. Und deshalb ist es nur logisch, wenn das Singen, das Anbeten in der christlichen Gemeinde einen großen Platz einnimmt. Wir tun es nicht, weil es gerade modern ist. Und es ist auch kein, und das will ich nochmal ganz deutlich sagen, es ist kein frommes Pflichtprogramm. Es ist Ausdruck meiner gelebten Gottesbeziehung. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass das Loben nicht so ein Programmpunkt ist bei uns in den Gottesdiensten und überhaupt, dann kriegen wir einen ganz anderen Zugang zur Anbetung, zur Anbetungszeit, zu Zeiten, wo wir Gott also in ganz besonderer Weise ehren. Und wenn wir das verstehen, dann fällt es euch, ich habe es jetzt mal hier in mein Konzept geschrieben, ich sage es auch, dann fällt es euch jungen Leuten leichter, das uralte Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König mitzusingen. Und euch Älteren fällt es leichter, moderne deutsche oder englische Lobpreislieder zu singen. Und meine Generation muss nicht immer den Peter Strauch-Liedern nachtrauern. Wenn wir Gott loben, wenn das Ausdruck unserer persönlichen Gottesbeziehung ist, unserer Liebesbeziehung, ich glaube, dann können wir auch mal über einen englischen Text, den wir nicht so ganz sprechen können, drüber hinweggehen und singen trotzdem mit Freude mit. Und deshalb sage ich ganz offen, manche werden sagen, oh Kraus, aber das Nachdenken über Psalm 63 hat mich persönlich noch einmal neu motiviert, mich im Projektchor zu engagieren. Und vielleicht motivieren dich diese Gedanken, eine neue Musikgruppe für den Gemeindegesang zu gründen oder dich in ein bestehendes Team einzubinden. Oder, jetzt greife ich unseren Überlegungen vor, bei dem neuen Projekt des Projektchores nach den Sommerferien mitzumachen. Aber vielleicht helfen dir diese Gedanken, die Aufgabe, die du schon wahrnimmst, mit neuem Schwung, mit neuer Freude und mit neuer Hingabe zu tun. Und mir ist da eine Gruppe eingefallen, das ist das Technikteam. Ihr seid auch Teil dieses großen Auftrags, Gott zu loben und zu preisen. Ohne euch geht nämlich nichts mehr. Lasst euch neu motivieren. Gott loben, das ist unser Amt. Gott loben, das ist meine persönliche Antwort auf das Erkennen der Macht und Herrlichkeit meines Gottes. David sagt, ich habe es eben ja schon vorgelesen, in Vers 6, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Die Form lässt er offen. Er spricht ja nicht nur vom Singen. Er spricht eigentlich gar nicht vom Singen. Und deshalb sage ich, auch andere Formen sind möglich. Und jetzt richte ich mich an die, die stimmlich nicht so gut drauf sind oder einfach keinen Zugang zur Musik haben. Man könnte ja meinen, ja, ein Zuschauer, ja, die können nicht so toll singen wie wir, na, das sage ich jetzt nicht, aber können nicht so singen wie wir hier singen. Loben bedeutet Musik machen, singen. Das stimmt so nicht. Das Loben ist an keine Form gebunden, auch andere Formen sind möglich. Gott loben, das geht auch im persönlichen und öffentlichen Gebet. Werden wir nachher noch haben. Gott loben geht im verbalen Bekenntnis im Gottesdienst, indem ich nach vorne komme und irgendetwas von meinem Leben und meinen Erfahrungen von Gott erzähle. Gott loben, das geht auch im Rahmen eines Gesprächs mit deinem Nachbar. Es gibt hier keine Grenzen. Und so schließe ich diesen Gedanken mit Psalm 34, Vers 3 ab. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Und ich habe in meinem Konzept das Wort miteinander fett ausgedruckt. Das finde ich das Großartige an der Gemeinde, dass wir nicht gegeneinander arbeiten müssen, sondern miteinander Gott loben dürfen in der Musik, im Gesang, aber auch in persönlichen Beiträgen im Gottesdienst oder im Gebet. Wenn ich jetzt vielleicht das öffentlich wirksame Loben sehr in den Vordergrund gestellt habe, so führt uns David in Vers 7 in die Stille. Er sagt, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Da ist nichts von Gemeindezentrum, von großem Chor. Da ist mein Schlafstub und mehr ist da nicht zu Hause. Die Liebesbeziehung zu Gott ist eine ganzheitliche Sache. Und sie begleitet uns, wenn wir ins Bett gehen und prägt unsere Wachphasen in der Nacht. Kennst du diese Wachphasen, diese schlaflosen Stunden in der Nacht? Ich kenne sie mitunter. Bin zwar dankbar, dass ich einen recht guten Schlaf habe, aber ich habe sie. Ich habe sie, dass ich mal eine Stunde wach bin. Wenn das bei dir genauso ist, und ich habe mir es auch angewöhnt, es klappt nicht immer, aber es klappt immer besser, dann nutze die Zeit und sinne in dieser Wachphase nachts über Gott nach. Begib dich nicht in Gedankenausflüge, denn ihr wisst, wie diese Gedanken in der Nacht enden. Sie enden mit einem großen Sorgenpaket. Deshalb, das Wort Gottes ist immer praktisch. Da können wir schon heute anfangen damit, eben Gott in der Nacht über ihn nachzudenken, über ihn zu sinnen und ihn zu loben und zu ehren. Ich komme zum Schluss. David bekennt in den Versen 8 und 9, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Frohlocke ist auch so ein Wort, ne? Jo, wir freuen uns, ja? Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Das hat auch auf mich sehr stark gewirkt. Es ist wie so eine Zusammenfassung. Es sind Worte, die von einem starken Gottvertrauen zeugen. Meine Seele hängt an dir. Du bist mein Helfer. Deine rechte Hand hält mich. Leute, was wollen wir eigentlich noch mehr an Verheißungen? Gott ist so groß, ja, und es ist mir so ein Anliegen, dass wir uns in dieses Gottesbild, dass wir uns damit identifizieren. Und ich habe so gedacht, das sind Worte, die das Fundament für eine gesunde und geistliche Gelassenheit sind. Es sind Worte, auf die ich mich stützen kann. Matthäus Claudius hat einmal gesagt, für die jungen Leute, alter Liederdichter, etwas Festes muss der Mensch haben. Das habe ich in diesen Worten gefunden. Und deshalb stellt sich die Frage, was ist die Tragkraft für mein Alltagsleben? Was hält mich? Was trägt mich? Sind es meine Versicherungen? Ist es mein Geld? Ja, das ist auch schön, wenn man, kann ich nur auch sagen, man muss auch gucken, dass man da entsprechend Vorsorge trifft. Aber ist das alles? Ist es deine Arbeit, dein Ehepartner, deine Kindheit, deine Kinder oder ist es deine Gesundheit? Ist das das Fundament, was Tragkraft für dein Alltagsleben gibt? David bekennt, meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ein wunderbares Fundament, was mich nochmal neu motiviert hat, wirklich diesem großen Gott zu vertrauen. Und ich habe dazu, das ist so ein bisschen Spezialität von mir, dass ich meine Predigten meistens mit einem Liedvers beende. Ich habe dazu ein schönes Lied von Jörg Swoboda gefunden, läuft ab und zu auch in meinem Auto. Die CD liegt jedenfalls in meinem Auto. Jörg Swoboda ist ein Pfarrer und Liedermacher aus dem Osten Deutschlands und er hat getextet, es gibt Tage, da bin ich total aufgewühlt und mein Herz ist zerrissen und wund. Manchmal habe ich in mir nur noch Leere gefühlt, kam ins Schwimmen und fand keinen Grund. Und dann kommt der Refrain, Jesus, du bist der Helfer, du bist der Sieger, du bist der Ritter für mich. Darum, und deshalb kam ich auf dieses Lied, weil er eine Anleihe zu Psalm 63 macht, darum häng ich mein Leben, häng ich mein Leben, häng ich mein Leben an dich. So ist auch dieser Gottesdienst hier eine Einladung an dich, dein Leben ganz an diesen Jesus, den Gott, den Schöpfer, zu hängen. Und ich glaube, es sind Zuhörer vielleicht da, die sagen, das ist mir zu schwierig, das ist nicht schlimm. Der Weg mit Gott ist ein Weg. Und wir haben eben festgestellt, es ist wie in einer Ehe. Es geht Schritt für Schritt. Häng dein Leben an Gott, den Schöpfer. Und ich habe so gedacht, wenn ich etwas aufhänge, dann muss der Haken ja auch halten. Wir haben manchmal Haken zu Hause, das sind so Plastikhägelchen. Die halten nicht viel. Ja? Ich habe heute Morgen in meiner Werkstatt noch so richtige Eisenhaken gesucht. Ich habe ihn aber auf die Schnelle nicht gefunden. Stellt euch so ein richtig fester, großer Eisenhaken vor. Richtig fett mit Fischerdübel in die Wand, in eine Betonwand eingelassen. Der Haken hält. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Wir wollen das Lied jetzt noch einmal singen, wenn ich das richtig sehe.